subject is going to be Bible psychology, which is really man's inner nature.
Wir werden uns nun also mit biblischer Psychologie beschäftigen. Dabei geht es im Grunde um das innere Wesen des Menschen. Es gibt drei wichtige Dinge, die der Mensch nur dann erkennen kann, wenn Gott sie ihm offenbart. Drei Dinge, die wir nicht mit Hilfe von Wissenschaft, rationalem Nachdenken, Schlussfolgerungen oder anderen natürlichen Untersuchungsmethoden herausfinden können. Ich sage nicht, es seien insgesamt nur drei Dinge, sondern ich spreche von drei grundlegenden Dingen. Das erste ist das Wesen Gottes. Kannst du durch Suchen den Allmächtigen ergründen? Diese Frage wird im Buch Hiob gestellt und die Antwort lautet Nein. Ich war von Berufs wegen Philosoph, etliche Jahre lang Dozent für Philosophie an der Universität Cambridge. Die Philosophie versucht, durch Nachdenken, logische Ableitungen und gegebenenfalls auch durch die Anwendung wissenschaftlicher Schlussfolgerungen die Wahrheit zu finden. Ich suchte nach Gott, fand ihn jedoch nie, weil man Gott nicht mit dem Verstand finden kann. Das ist der erste Punkt. Zweitens, der Mensch kann die Wahrheit über seine eigene Herkunft nicht ergründen. Die Wissenschaft sagt es ihm nicht, die Archäologie gibt darüber keinen Aufschluss. Es gibt keine Wissenschaft, kein menschliches Studiengebiet, das dem Menschen sagen könnte, wie er entstand. Wenn er die göttliche Offenbarung, die ihm diesbezüglich in der Bibel zur Verfügung steht, nicht annimmt, wird er es auch nicht erkennen. Das Dritte, was der Mensch ohne göttliche Offenbarung nicht wissen kann, ist, wie sein inneres Wesen aussieht. Der Mensch ist sich selbst ein Rätsel, bis der Scheinwerfer der göttlichen Offenbarung auf sein ureigenstes Inneres fällt. Es gibt keine andere Möglichkeit herauszufinden, was in uns steckt. Alle möglichen Dinge befinden sich in unserem Innersten. Dort laufen alle möglichen Prozesse ab, die wir nicht verstehen. Und die einzige Quelle echter Einsicht in diese Dinge ist die Schrift, das Wort Gottes. Werfen wir nun einen Blick auf unsere Studienhilfe. Wir beginnen mit dem ersten Text, 1. Thessalonicher 5, 23. Und wir können diesen Text gemeinsam lesen. Er ist nämlich ein sehr schönes Gebet, das wir beim Lesen durchaus zu unserem eigenen Gebet machen können. Wenn du eine andere Bibelausgabe hast als ich, soll dich das nicht stören, lies einfach laut mit. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Lesen wir auch noch den nächsten Vers. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Was tun? Nun, was in Vers 23 steht, uns völlig heiligen und uns untadelig bewahren bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist nicht unmöglich. Das ist etwas, das Gott will und etwas, das er verheißen hat, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. In Vers 23 finden wir die Formulierung, er heilige euch völlig oder er heilige euch ganz. Auf diesen Vers geht das englische Schlagwort entire sanctification, etwa völlige Heiligung, zurück. Eine Lehre, die meistens vom Methodismus und John Wesley hergeleitet wird. John Wesley glaubte auf seine eigene Art und Weise an eine völlige Heiligung, genau wie ich. John Wesley sagte, wenn Gott nicht will, dass dies geschieht, warum schreibt er es dann in die Bibel? Warum trägt er uns dann auf, dafür zu beten? Ja, man bezichtigte Wesley, er würde Vollkommenheit bzw. Perfektion predigen. Doch die Bibel trägt uns auf, vollkommen zu sein. Wenn uns die Bibel aufträgt, vollkommen zu sein, dann muss es auch möglich sein, vollkommen zu sein. Jesus sagte, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Manche Leute sagen nun, mit vollkommen sei hier lediglich geistliche Reife gemeint, aber ich glaube nicht, dass wir sagen können, Gott sei geistlich reif. Gott ist vollkommen. Und wir sollen so vollkommen, so abgerundet, so in jederlei Hinsicht komplett sein wie unser himmlischer Vater. Jemand forderte John Wesley einmal heraus mit der Frage, was es denn bedeute, in diesem Sinne vollkommen zu sein. Und Wesley verwies auf die Verse 16 bis 18, die etwas weiter oben im 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefs stehen. Sie möchten wissen, was es heißt, vollkommen zu sein, sagte er? Lesen Sie doch. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Wenn Sie das tun können, sind Sie nicht mehr weit davon entfernt, vollkommen zu sein. Und da bin ich voll und ganz seiner Meinung. Die Bibel sagt uns, dass wir so sein sollen. Ist es nicht absurd zu behaupten, die Bibel trage uns etwas auf, was wir gar nicht tun können? Wir wissen, dass wir es aus eigener Kraft nicht können. Aber ein wichtiger Grund, warum Gott uns den Heiligen Geist gab, ist der, dass er uns durch ihn in die Lage versetzt, seinen heiligen Anforderungen zu entsprechen. Was ohne den Heiligen Geist unmöglich, aber mit dem Heiligen Geist möglich ist. In diesem 23. Vers wird uns also der ganze Mensch vorgestellt. Und Gott möchte ganze Heiligung, Heiligung in jedem Bereich unseres Seins. Viele, viele Christen denken, manche Dinge seien heilig, andere säkular. Manche Dinge seien wichtig, andere eher unwichtig. An manchen Orten müssen wir uns benehmen, zum Beispiel in der Gemeinde, und an anderen ist es egal, wie wir uns benehmen. Dieser Gedanke ist lächerlich. Die Bibel sagt, wir sollen durch und durch heilig sein. Jeder Teil von uns gehört Gott. Jeder Augenblick unserer Zeit gehört Gott. Deshalb habe ich etwas dagegen, dass Menschen auf einmal besondere Verhaltensweisen an den Tag legen, wenn sie in die Gemeinde kommen. Denn das beweist nur, dass sie eigentlich nicht richtig leben. Wenn du heilig lebst, dann änderst du dein Verhalten nicht, wenn du in die Gemeinde kommst. Dann musst du nicht auf einmal geistlich werden. Die Bibel sagt, wir sollen im Geist wandeln, Tag für Tag. Wenn am Ende des Buchs Sacharja Gottes Wille in Jerusalem geschieht, lesen wir, dass sogar auf den Schellen der Pferde stehen wird, heilig dem Herrn. Die Töpfe und Pfannen in den Küchen der Hausfrauen werden genauso heilig sein wie jene im Tempel. Das ist wahre Heiligkeit. Wenn du in deiner Küche nicht heilig sein kannst, dann bist du nicht sehr heilig. Wenn du in die Gemeinde kommen musst, um heilig zu sein, glaub mir, dann hast du keine Ahnung, was Heiligung und Heiligkeit ist. Paulus erklärt im Anschluss, was mit dem Wort völlig gemeint ist. Das ist die Grundlage dieser Lehrserie. Er sagt, der Gott des Friedens heilige euch völlig, und dann erklärt er es, und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der völlige, der vollständige Mensch. Er besteht aus drei Elementen, Geist, Seele und Leib. Paulus führt sie hier der Wichtigkeit nach auf. Der wichtigste Teil von dir ist dein Geist, dann deine Seele, dann dein Leib. Der Geist hat Vorrang vor der Seele. Es ist sehr interessant, dass Paulus hier die Möglichkeit für real hält, dass wir in jedem Bereich unseres Ichs untadelig bewahrt werden können. Nicht nur im Geist und in der Seele, sondern im Geist, in der Seele und im Körper. Das ist für mich die Herausforderung, durch und durch heilig zu sein. Wir werden uns später noch damit beschäftigen, zu welchem Zweck Gott den Körper schuf. Wenn wir darauf zu sprechen kommen werden, wird uns absolut klar werden, warum der Leib aufgrund seiner Funktion untadelig und heilig bewahrt werden muss. Nun kommen wir zu diesen drei Elementen, die uns zu einem vollständigen Menschen machen: Geist, Seele und Leib. In dieser Lehreinheit werde ich meinen Schwerpunkt auf Geist und Seele legen und dabei vor allem die Unterschiede zwischen Geist und Seele herausarbeiten. Das hat praktische Gründe. Ich persönlich bin nämlich davon überzeugt, dass wir in diesem derzeitigen Wirken des Heiligen Geistes nicht weiterkommen werden, wenn wir nicht zwischen dem Geistlichen und dem Seelischen unterscheiden lernen. Und es ist ein Hauptzweck dieser Lehrserie, euch dabei zu helfen. Wir gehen zurück zur Schöpfung des Menschen. Dies verstehen wir, wie ich eingangs sagte, dank göttlicher Offenbarung. Ohne göttliche Offenbarung würden wir gar nicht wissen, wie der Mensch entstand. Lesen wir zunächst 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Wir brauchen vorerst nicht weiterzulesen. In diesem Vers wird die Pluralität Gottes deutlich. Das wichtigste hebräische Wort für Gott lautet Elohim und Im ist eine Pluralendung. Das Wort hat eine Singularform, nämlich Eloha, doch das normale hebräische Wort für den einen wahren Gott ist Elohim. Es steht in der Mehrzahl. Wir werden schon gleich am Anfang der Bibel, im ersten Vers, mit dem Paradox konfrontiert, dass Gott einer und doch mehr als einer ist. Der erste Vers der Bibel, 1. Mose 1, 1, lautet: Im Anfang schuf Gott. Bei den hebräischen Verben wird, wie im Deutschen, zwischen Singular und Plural unterschieden. Deshalb haben wir gleich am Anfang der Bibel ein grammatikalisches Paradox, nämlich ein Hauptwort im Plural, gefolgt von einem Verb im Singular. Auf Hebräisch Bereshit, am Anfang, bara, schuf, Elohim. Elohim, Plural, bara, Singular. Dieses Paradox steht am Anfang der Bibel. Gott ist einer und doch mehr als einer. Dies setzt sich fort in Vers 26 von 1. Mose 1. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und in Kapitel 3, Vers 22 sagt Gott nach dem Sündenfall: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Beachtet, dass der Plural in diesem Vers sogar noch deutlicher herauskommt. Zurück zu 1. Mose 1, 26. Zu welchem Zweck wurde der Mensch geschaffen? Er wurde geschaffen, um zu herrschen. Er wurde geschaffen, um ein Herrscher zu sein. Dieser Vers sagt, dass er über die ganze Erde herrschen sollte. Er war Gottes offiziell eingesetzter Repräsentant, der über die niedere Schöpfung göttliche Autorität ausübt und vor ihr das Abbild Gottes widerspiegelt. Was für eine gewaltige Absicht, mit der Gott den Menschen schuf. Zwei Worte beschreiben hier die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Die beiden Worte sind Bild und ähnlich. Das hebräische Wort für Bild lautet Zelen. Es wird normalerweise mit Schatten übersetzt und bezieht sich ganz konkret auf die äußeren, physischen Umrisse. Es ist schon interessant. Mose lebte ungefähr 1500 Jahre vor Christus und wir leben etwa 2000 Jahre nach Christus. Die hebräische Sprache blickt auf eine ununterbrochene 3500-jährige Geschichte zurück und genau dasselbe Wort, Zelen, wird in einer abgeleiteten Form im modernen Hebräisch dafür verwendet, dass sich jemand fotografieren lässt. Es hat also über all die Zeit seine Bedeutung beibehalten. Es bezeichnet im Wesentlichen die äußere Form der Ähnlichkeit bzw. eine Abbildung. Der Mensch projiziert mit seiner äußeren Erscheinung die Ähnlichkeit Gottes. Er wurde dazu geschaffen. Einige Leute können das nur schwer akzeptieren, da sie infolge ihrer Erziehung die Vorstellung gewonnen haben, Gott sei absolut formlos. Ich denke zurück, als ich als kleiner Junge in der anglikanischen Kirche groß wurde, sah ich, wenn ich an Gott dachte, vor meinem inneren Auge eine Art Nebel, der irgendwo in religiösen Bauwerken herumwabert. Das ist natürlich nicht biblisch, und ich will das auch nicht rechtfertigen, aber so stellte ich mir damals Gott vor. Jesus sagte zu den Pharisäern über den Vater: Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Gott hat eine Gestalt. Der Mensch ist eine Projektion, ein Abbild dieser Gestalt. Glaubt ja nicht, Gott sei etwas Vages oder Mystisches. Gott hat eine rechte Hand und eine linke Hand. Er hat Haare, er hat Augen, er hat eine Nase, er hat einen Mund, er hat Füße. Er sitzt, er steht, er geht. Jesus sitzt zu seiner Rechten, nicht zu seiner Linken. Er sitzt auf einem Thron. Lassen wir doch dieses pseudo-religiöse, mystische und völlig unbiblische Gottesbild hinter uns. Der Mensch wurde von seinem Äußeren her, aber auch von seinem Inneren her, als Abbild Gottes geschaffen. Diese Parallele zwischen Gott und Mensch bezieht sich nicht nur auf die äußere Erscheinung. Vielleicht stört sich ja der eine oder andere daran, was ich eben über die Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch sagte. Das geht vielen Menschen so. Als ich in einer Bibelschulklasse, einer pfingstlichen Bibelschule, diese Dinge sagte, fielen mir die Studenten fast vom Stuhl, so überrascht waren sie. Ich sagte zu ihnen, man kann sich diesen Tatsachen nicht entziehen, wenn man der Bibel glaubt. Und noch etwas dazu. Als Gott Fleisch wurde, war es angemessen, dass er dabei die Form eines Menschen annahm und nicht die Form eines Ochsen oder eines Käfers. Versteht ihr das? Wir können uns mit dem angebrachten Respekt nicht vorstellen, dass Jesus die Gestalt eines Ochsen oder eines Käfers oder einer Eidechse oder sonst eines Tiers hätte annehmen können. Die Gestalt des Menschen war für seine Fleischwerdung angemessen. Und abgesehen davon die Gestalt des Mannes und nicht der Frau. Ich denke, wir sollten kurz 1. Korinther 11 aufschlagen, da dies auch im Neuen Testament deutlich hervorkommt. Viele Aussagen des Neuen Testaments, wie auch generelle Aussagen über das ganze Leben, beruhen auf dieser Tatsache. Vers 7, 1. Korinther 11. Dieser Vers bezieht sich direkt auf das, was wir gerade besprechen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. In Vers 3 heißt es, der Vater ist das Haupt von Christus. Christus ist das Haupt des Mannes. Und der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist eine absteigende Autoritätskette. Viele Familien kranken daran, dass diese Kette nicht mehr existiert oder die Reihenfolge der Glieder nicht mehr stimmt. Deshalb herrscht in unseren Häusern Chaos. Das Chaos kann erst dann geordnet werden, wenn die richtigen Beziehungen wiederhergestellt sind. Gott Vater über Christus, Christus über den Mann, der Mann über der Frau und die Eltern über den Kindern. Das geht zurück auf die Schöpfung. Und das hängt nicht von einer bestimmten Gesellschaftsordnung ab. Vielmehr handelt es sich dabei um eine ewig gültige Tatsache über das Wesen Gottes und des Menschen, eine Tatsache, die nicht aufgehoben werden kann. In 1. Korinther 11,7 lesen wir, der Mann ist Gottes Bild und Abglanz. Mit seinem äußeren Aussehen ist er ganz konkret die Repräsentation Gottes. Natürlich fiel der Mensch in die Sünde. Und das Bild Gottes im Menschen wurde durch die Sünde entstellt. Der Teufel liebt es, Gott im Menschen anzugreifen. Gott selbst kann er nicht erreichen, aber seine Feindschaft gegenüber Gott und sein Zorn auf Gott drücken sich darin aus, dass er das Abbild Gottes im Menschen verunreinigt und zerstört. Schaut euch einen Betrunkenen an, der in seiner Torheit und in seiner Unreinheit durch die Straßen torkelt. Und ihr seht die Handschrift des Teufels, der das Abbild Gottes in diesem Menschen beschmutzt, zerstört und pervertiert. Und dennoch ist dieses Abbild Gottes im Hintergrund noch vorhanden. Nun zurück zu 1. Mose 1, Vers 26. Wir gehen nun weiter vom äußerlichen Abbild bzw. der äußerlichen Gestalt zum innerlichen Abbild, der inneren Ähnlichkeit. Wir könnten viel Zeit für diesen Aspekt aufwenden, aber ich werde mich kurz fassen und nur betonen, was in eurer Studienhilfe steht. Gott schuf einen dreieinigen Menschen als Abbild eines dreieinigen Gottes. Gott ist einer und doch drei: Vater, Sohn und Geist. Der Mensch ist einer und doch drei: Geist, Seele und Leib. Das ist nur ein Aspekt dieser Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Gehen wir weiter zu 1. Mose 2, Vers 7, wo der eigentliche Schöpfungsakt beschrieben wird. In 1. Mose 2, 7 wird zum ersten Mal das Wort der Herr verwendet. Und in vielen Bibeln steht dieses Wort Herr in Großbuchstaben gedruckt. Wer von euch weiß warum? Na, seht ihr, wie viele Schätze vor euren Augen liegen, die ihr noch nicht gehoben habt? Wenn in der Bibel das Wort Herr in Großbuchstaben gedruckt ist, handelt es sich dabei um die Übersetzung des heiligen hebräischen Gottesnamens, der meist mit Jehova wiedergegeben wird. Doch nach der Zeit der babylonischen Gefangenschaft wurde der Name Gottes den Juden so heilig, dass sie ihn nie mehr aussprachen. Anstelle dieses heiligen Gottesnamens verwendeten sie das hebräische Wort Adonai, und das heißt der Herr. Immer wenn im Hebräischen der heilige Gottesname erscheint, lesen die Juden heute auf Hebräisch Adonai, mein Herr. Und in unseren Bibeln steht dafür das Wort der Herr in Großbuchstaben gedruckt. Wenn der Herr normal geschrieben wird, also großes H und ERR klein, handelt es sich dabei um das hebräische Wort Adon, und das heißt Herr. Ich denke, wir sollten uns hier den Luxus gönnen, kurz darauf einzugehen. Es gibt einige sehr interessante Aspekte der hebräischen Sprache. Wie alle Sprachen besteht sie aus Konsonanten und Vokalen. Die Vokale werden jedoch nicht geschrieben. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn man zum Beispiel meinen Namen auf Hebräisch schreiben möchte, müsste man schreiben D-R-K. Dann muss man jedoch wissen, welche Vokale man zwischendrin einsetzen muss. Wenn du mir nie begegnet bist, würdest du auch nicht wissen, was man einsetzen muss. Man kann ein hebräisches Wort nur dann lesen, wenn man es bereits kennt. Dann weiß man, dass man hier und hier ein kleines E einsetzen muss, und dann heißt es Derek. Im Hebräischen besteht der Name Jehova aus 4 Konsonanten. Wenn man diese nun an eine Tafel schreiben würde, was ein wirklicher religiöser Jude niemals tun würde, dann müsste man sie zunächst einmal von rechts nach links schreiben. Und sie würden dann lauten H, W, H, Y. Wir drehen sie natürlich um, damit man sie im Deutschen richtig lesen kann, und sie lauten Y, H, W, H. Das Geheimnis ist nun, welche Vokale setzt man hier ein? Niemand weiß es. Aus Gründen, auf die wir nicht näher eingehen können, schreiben alte englische Bibelausgaben statt dem Y ein J und statt dem W ein V und landen somit bei Jehova. Versteht ihr? Aus Gründen, die wir nicht näher erläutern können, ist es vermutlich kein J, sondern ein Y, und vermutlich auch kein V, sondern ein W. Und somit sind wir wieder bei Y, H, W, H. Moderne Gelehrte setzen hier die Vokale A und E ein. Ja, W. Das bedeutet, er wird sein oder er ist. Das würde zu dem Namen passen, den Gott Mose gegenüber nannte, nämlich Ich bin, der ich bin. Das setzt man in die dritte Person und sagt, er ist, der er ist, Jahwe. Ich sage nicht, dass das stimmt, das will ich nicht beweisen, aber so kann man verstehen, wie moderne Gelehrte auf die Form Jahwe kommen. Im Buch Jeremia, irgendwo so um das 44. Kapitel, sagte Gott zu den Juden, die gegen seinen Willen nach Ägypten gingen: Wenn ihr dorthin geht, wird mein Name nie wieder über eure Lippen kommen. Und das hat sich hiermit erfüllt. Sie haben aufgehört, den heiligen Namen auszusprechen. Der Überlieferung nach sprach der Hohepriester viele Jahre lang den heiligen Namen nur einmal im Jahr aus, nämlich am Sühnetag. Das ist Vergangenheit. Nun, zurück zu 1. Mose 2,7. Wie gesagt, der ersten Stelle in der Bibel, wo dieser heilige Gottesname erscheint. Und er wird in deutschen Bibeln mit Gott der Herr wiedergegeben. Yahweh Elohim. Elohim, Gott, Yahweh ist ein persönlicher Eigenname. Es gibt einen guten Grund, warum dieser Name das erste Mal hier in 1. Mose 2,7 erscheint. Hier erschafft nämlich ein personaler Gott einen personalen Menschen zu einer persönlichen Beziehung miteinander. Das ist von Person zu Person. Das ist nichts Abstraktes. Hier ist keine mysteriöse Kraft am Werk, sondern eine Person, die eine Person schafft, um mit dieser Person Gemeinschaft zu haben. Für mich verdeutlicht das so sehr diesen einen Hauptgrund, warum Gott überhaupt den Menschen schuf, nämlich um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Hier haben wir also den eigentlichen Schöpfungsakt. Bevor wir näher darauf zu sprechen kommen, sollten wir Johannes 1,1-3 lesen. Das Johannesevangelium führt uns zurück zu eben diesem Punkt in 1. Mose, nämlich zum Anfang. Jedes Mal, wenn man in der Bibel die Worte im Anfang liest, ist dies ein direkter Verweis auf 1. Mose 1,1. Als die Pharisäer wissen wollten, wie Jesus zum Thema Ehe stand, wollten sie, dass er ihnen in der Terminologie des mosaischen Gesetzes antwortet, doch er erwiderte: Nein, ich führe euch nicht zurück zum Gesetz, das ist eure Ebene. Ich führe euch zurück zur Schöpfung. Im Anfang schuf Gott einen Mann und eine Frau für eine persönliche Beziehung, gerade so wie ein Gott einen Menschen für eine persönliche Beziehung zwischen Gott und Mensch schuf. Wenn ihr also die Worte im Anfang lest, dann ist damit 1. Mose 1 gemeint. Auf Hebräisch heißt das Buch Bereshit und das heißt im Anfang. Nun aber Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das griechische Wort für bei heißt eigentlich zu jemandem hin oder von Angesicht zu Angesicht. Und das Wort war Gott. Das beschreibt natürlich die vollkommene, ungetrübte Gemeinschaft von Vater und Sohn, von Angesicht zu Angesicht. Niemand hat je Gott gesehen, sagt die Schrift. Der im Schoß des Vaters ist, hat ihn verkündet. Der Einzige, der dem Vater direkt ins Angesicht sehen kann, ist der Sohn Gottes. Im Anfang haben wir also diese vollkommene Gemeinschaft von Vater und Sohn. Das Wort war bei dem Vater oder zum Vater hin und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. In Vers 3 heißt es dann über das Wort: Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Es war die eigentliche Triebkraft der Schöpfung. Der Vater gab den Anstoß dazu, aber sie wurde durch den Sohn vollführt. Wenn wir 1. Mose 2,7 lesen, sehen wir also eigentlich nicht den Vater vor uns, sondern den ewigen, eingeborenen Sohn. Denjenigen, der die ganze Schöpfung vollbrachte. Das sollt ihr im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Szene lesen. Ich finde das so anschaulich. 1. Mose 2,7. Da bildete Gott der Herr, Yahweh Gott, den Menschen aus Staub vom Erdboden. Das Wort bilden entspricht im Hebräischen dem Wort, das verwendet wird, wenn ein Töpfer Ton formt. Es bezieht sich immer auf etwas, das sehr sorgfältig und präzise gemacht wird. Im Buch Jesaja sagt Gott, Er schaffe die Finsternis, aber er bilde das Licht. Was Gott bildet, ist das, worauf sich seine Aufmerksamkeit konzentriert und dem er seine ganze Energie widmet. Gott, der Herr, schuf also den Menschen mit allergrößter Sorgfalt aus dem Staub des Erdbodens. Nun, Staub kann man erst dann formen, wenn er feucht ist. Deshalb bekommt man eine bessere Vorstellung, wenn man das Wort Lehm verwendet. Gott, der Herr, bildete einen Körper aus Lehm. Halten wir hier kurz inne. Es muss die vollkommenste Skulptur gewesen sein, die die Geschichte jemals sah, viel gewaltiger als alles, was Michelangelo oder irgend sonst jemand je geschaffen hat. Ein vollkommener Körper aus Lehm. Ich stelle es mir so vor, dass dieser Körper ausgestreckt auf seinem Rücken am Boden lag. Ich sage nicht, dass es so war, aber ich stelle es mir so vor. Dennoch war es nur ein lebloser Körper aus Lehm. Bis zum nächsten Satzteil, der lautet: Und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Hier taucht zum ersten Mal das Wort Seele auf. Das ist sehr, sehr anschaulich. Wenn ich es mir richtig vorstelle, und ich betone wenn, denn ich präsentiere euch hier kein Dogma, sondern meine Meinung, dann bildete der Sohn Gottes im Garten einen Körper aus Lehm. Dabei muss er wohl neben ihm gekniet sein. Wenn Gott sich dem Menschen nähert, dann beugt er sich, und er beugt sich, und er beugt sich immer weiter herab. Er beugte sich damals bei der Schöpfung. Er beugte sich noch viel tiefer bei der Menschwerdung, als er tatsächlich jenen Körper annahm, den er selbst vormals geformt hatte. Und er beugte sich am tiefsten überhaupt bei der Erlösung, als er sich unter die Füße der Menschen begab, die er gebildet hatte. Dann heißt es hier bei der Schöpfung, er hauchte in diese Nase aus Lehm den Atem des Lebens. Ein Querverweis wäre die Stelle, in der Jesus am Abend des Auferstehungssonntags seinen Jüngern erschien, wo es dann heißt, er hätte sie angehaucht und gesagt, empfangt heiligen Atem, empfangt den Heiligen Geist. Das war die neue Schöpfung, und ihr seht hier die exakte Parallele zur ursprünglichen Schöpfung. Die ursprüngliche Schöpfung erfolgte durch den eingehauchten Atem Gottes. Ich stelle es mir ganz bildlich so vor, dass der Sohn Gottes sich über diesen leblosen Körper aus Lehm beugte, seine Nase gegen die Nase aus Lehm und seine Lippen auf die Lippen aus Lehm drückte und atmete. Der göttliche Atem, der Geist Gottes, drang in den Lehm ein. Stellt euch nun vor, was mit dem Lehm geschah, abgesehen von der inneren geistlichen Realität. Stellt euch vor, dass er zu einem lebendigen Körper wurde, Haare, Augen, Nerven, Zellen, Drüsen, Gewebe. Wie wurde er gebildet? Aus Lehm, durch den Atem Gottes. Wenn ihr versteht, wie ihr gemacht wurdet, wird auch göttliche Heilung für euch zur natürlichsten und logischsten Sache der Welt. Wenn deine Uhr kaputt geht, bringst du sie auch nicht zum Schuster, oder? Du bringst sie zum Uhrmacher. Wenn dein Körper nicht richtig funktioniert, solltest du ihn zum Körpermacher bringen. Das ist der Heilige Geist. Jede Funktion deines Körpers wurde durch den Heiligen Geist ins Leben gerufen. Es gibt nichts in deinem Körper, was er nicht machen, neu machen oder wiederherstellen kann, wenn du das nur akzeptieren kannst. Auf einmal wird es so einfach, an göttliche Heilung zu glauben. Im Fernsehen sagte einmal ein Vertreter des amerikanischen Verbands der Augenärzte, in einem menschlichen Auge befänden sich, wenn ich mich recht erinnere, über 2 Millionen bewegliche, funktionsfähige Teile. Wer hat all das gemacht? Der Heilige Geist, der Atem Gottes, schuf das aus Lehm. Dieser Schöpfungsakt resultierte natürlich auch noch in einem inneren Wesen. Der Mensch wurde eine, wie es heißt, lebende Seele. Wir sehen hier vor uns sehr deutlich die drei Elemente der vollständigen menschlichen Persönlichkeit. Von oben der Geist, der Atem, der Lebensatem des allmächtigen Gottes. Vom Boden der Lehm, der Staub, angefeuchtet und geformt. Und die Vereinigung des Geists von oben mit dem Lehm schuf eine lebende Seele. In gewisser Hinsicht ist die Seele der Kontaktpunkt der Beziehung zwischen Geist und Körper, dem Geist von oben und dem Körper vom Boden. Die Seele beginnt durch diese Vereinigung von Geist und Lehm zu leben. Der Mensch wurde eine lebende Seele. Ich denke, Philosophen und Weise aller Generationen beschäftigen sich mit dieser eigenartigen Tatsache, dass etwas im Menschen ist, das sich nach oben hin ausstreckt und etwas, das ihn nach unten zieht. Der Philosoph Plato, den ich selbst am intensivsten studierte, sprach von den zwei Pferden, die den Wagen der Seele ziehen. Das weiße Pferd, das immer nach oben will, und das schwarze Pferd, das den Wagen immer nach unten zieht. Ich denke, jeder von uns macht diese Erfahrung. Etwas in uns streckt sich aus nach oben, aber es ist auch etwas in uns, das uns nach unten zieht. Das ist im Grunde die Wurzel aller inneren Konflikte und Unruhen innerhalb der Menschheit. In uns ist etwas, das von Gott kommt und Gott will, das sich nach Gott ausstreckt und ohne Gott nie zufrieden ist. Aber da ist auch etwas in uns, das vom Boden kommt und die ganze Zeit dazu neigt, uns nach unten zu ziehen. Aus Gründen, die wir sicherlich nie ganz verstehen werden, erweckte Gott den Menschen in einem Zustand potenzieller Spannung zum Leben. Als der Mensch schließlich seine Verbindung zu Gott kappte, wurde diese Spannung sehr deutlich und real. Ich möchte kurz auf die hebräischen Worte eingehen, weil sie so faszinierend sind. Ich glaube, dass ihr davon profitieren werdet, ohne Hebräisch lernen zu müssen. Das hebräische Wort für Geist lautet Ruach. Dieses Ch am Ende ist zum Beispiel dem herkömmlichen Englischen unbekannt, aber alle semitischen Sprachen haben diesen Laut. Der Name dieses hebräischen Buchstabens ist Chet. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um einen stetigen, kontinuierlichen Hauch. Ruach. Und man könnte das so lange aushalten, wie man will. Das ist dieser Laut, mit dem sich, wie gesagt, englischsprachige Menschen etwas schwer tun. Das hebräische Wort für Seele heißt Nefesh. Wiederum werden wir mit der Tatsache konfrontiert, dass man im Hebräischen keine Vokale schreibt. Im Prinzip besteht jedes hebräische Wort aus drei Konsonanten. Wirklich eine faszinierende Sprache. Ich weiß nicht, ob ich einige von euch dazu anspornen kann, Hebräisch zu lernen, doch jedes hebräische Wort geht auf eine Wurzel aus drei Buchstaben zurück. Das ist viel zu faszinierend, um hier noch näher darauf eingehen zu können. Nefesh besteht im Hebräischen jedenfalls aus den Silben ne, fe und sh. Dieses sh ist ein faszinierender Buchstabe. Der erste Buchstabe des hebräischen Wortes für allmächtig Shaddai. Für orthodoxe Juden ist dieser hebräisch geschriebene Buchstabe ein heiliges Symbol, das sie sich um den Unterarm binden. Sie binden sich also diesen hebräischen Buchstaben um den Arm, Sh. Der erste Buchstabe von Shaddai, was einer der heiligen Gottesnamen ist, Shaddai, der Allmächtige. Das Schriftzeichen dieses Buchstabens veranschaulicht, wenn man es sich ansieht, die Dreieinigkeit. Die Juden tragen alle möglichen Geheimnisse mit sich herum, die sie selbst oft nicht verstehen. Deshalb sind sie auch ein so faszinierendes Volk, weil alle Wahrheit auf diese oder jene Weise im jüdischen Volk verkörpert ist. Ich bin kein Jude, also braucht ihr auch nicht erbost zu sein, wenn ich so etwas sage. Vergesst eins nicht, gäbe es die Juden nicht, gäbe es auch keine Bibel, keine Propheten, keine Apostel, kein Evangelium und keinen Heiland. Jesus sagt in Johannes 4,22, das Heil ist aus den Juden. Keine Juden, kein Heil. Wir haben also hier die drei Silben von Nefesh, Ne, Fe und Sh. Im Hebräischen wird dann zwischendrin jeweils ein kleines E eingesetzt, Nefesh. Ich möchte nun Ruach mit Nefesh vergleichen. Ruach ist der von Gott ausgehende, kontinuierliche Hauch. Demgegenüber haben wir das Wort Nefesh. Ich glaube, der Herr hat mir gezeigt, dass in diesen Wörtern Wahrheit steckt. Der Geist ist der Initiator jedes Lebens. Er gibt allen und empfängt selbst nichts. Der Geist ist der von Gott ausgehende, kontinuierliche Hauch Gottes. Ruach. Und das könnte man noch so eine Zeit lang aushalten. Doch Nefesh, die Seele, ist abhängiges Leben. Diese drei Konsonanten für sich genommen klingen wie der Atem eines Menschen, der fest schläft. Zunächst atmet er ein, dann atmet er aus. Für mich ist das absolut klar. Ich verkläre hier auch nichts. Wie atmet der Mensch im Schlaf? Welche Reihenfolge? Zuerst ein, dann aus. Die Seele ist abhängig. Die Seele muss erst empfangen, bevor sie geben kann. Der Geist initiiert, die Seele empfängt. Der Apostel Paulus verdeutlicht dies in 1. Korinther 15, 45. Das ist eine jener wunderbaren, logischen Abhandlungen des Paulus, in der er alle möglichen Dinge einander gegenüberstellt. In diesem einen Vers haben wir drei bewusste Gegenüberstellungen. Er lautet: Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Hier noch ein kurzes Wort zu Adam. Adam ist sein Name. Das hebräische Wort für Erde lautet Adama. Adam wurde aus Adama gemacht. Darin steckt das zentrale Grundwort Dam, das hebräische Wort für Blut. Alles hat seine Bedeutung. Er ist aus Erde gemacht. Und seine Lebenskraft liegt in seinem Blut, wie wir später noch sehen werden. Der erste Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Halten wir die drei Paare fest, die Paulus hier gegenüberstellt. Der erste wird dem letzten gegenübergestellt. Lebendig wird lebendig machend gegenübergestellt, und es gibt einen Unterschied zwischen lebendig und lebendig machend. Und zuletzt wird die Seele dem Geist gegenübergestellt. Seht ihr? Die Seele hat das Leben, der Geist gibt das Leben. Der Initiator, die Quelle von allem ist der Geist. Ruach geht immer hinaus, doch die Seele atmet erst ein, und dann aus. Ich bin kein Arzt, aber ich glaube, dass kein neugeborenes Baby leben kann, wenn man nicht bewusst die Atmung in Gang setzt. In diesem Augenblick wird die Wirkungsweise der Seele effektiv. Ich sage nicht, wird die Seele lebendig. Beachtet das bitte. Der Geist ist die Quelle von allem. Hierzu kurz Römer 11, 35 bis 36. Oder wer hat ihm, Gott, vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Das heißt, Gott hat zunächst nichts von irgendjemandem empfangen. Gott ist zunächst einmal der Gebende und nicht der Nehmende. Dann heißt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Alles geht von Gott aus, der Geist ist. Der Geist ist der Initiator. Ich möchte euch noch etwas zeigen in Bezug auf dieses Wort Hauchen. Gehen wir noch einmal zurück zu 1. Mose 2,7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Das hebräische Wort für Hauchen in diesem Vers lautet Vayipach. Am Ende steht wieder dieser ausgeatmete Laut Ch. Das Doppel-P in der Mitte ist ein echtes Doppel-P und wird auch wie 2P ausgesprochen. Im Gegensatz zum deutschen Doppel-P, das meist wie ein P ausgesprochen wird, wie in dem Wort Lippen. Auf Hebräisch würde man Lip Yippen, sagen. Deshalb heißt dieses Wort hier Vayipach. Am Ende ausgehaucht, der Hauch des Lebens. Der Buchstabe P wird in der Phonetik als Verschlusslaut oder Plosiv bezeichnet. Setzt einfach die Vorsilbe ex davor, dann hat man explosiv. Ein scharfer, nach außen gehender Hauch und man kann sich vorstellen, worum es geht. Als ich meinen afrikanischen Studenten beibrachte, wie man die grundlegenden englischen Laute spricht, sagte ich, bei einem P gibt es immer eine kleine Explosion, bei der das P aus deinem Mund herausgeschleudert wird. Wenn ich mir ein Blatt Papier vor den Mund halte und das Wort Pop sage, dann treffen zwei kleine Explosionen auf das Papier auf. Genauso ist es bei Vayipach. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Dieses Einhauchen war nicht nur ein sanfter, weicher Luftstrom, sondern eine Explosion göttlicher Energie. Vayipach. Der Herr legte alles hinein, als er den Menschen schuf. Er hauchte in ihn hinein. Man kann es im Deutschen nicht so gut sagen. Impulsiv kam diese göttliche Energie aus seinem Mund, die diesen Körper aus Lehm durchflutete und einen lebendigen Menschen hervorbrachte. Für mich ist das dramatisch. Ich kann mir das so bildlich vorstellen. Ich denke, es verändert unser Denken und Handeln von Grund auf, wenn wir begreifen, woraus wir entstanden sind. Zumindest ist das bei mir so. Wir kommen nun allmählich zum Ende dieser Lehreinheit. Betrachten wir uns noch die entsprechenden griechischen Wörter. Wir gehen nun vom Hebräischen zum Griechischen über zur Sprache des Neuen Testaments. Das griechische Wort für Geist heißt Pneuma. Das griechische Wort für Seele heißt Psyche. Das griechische Wort für Körper heißt Soma. Viele englische und deutsche Wörter haben den Wortstamm Psych in sich. Das Wort psychosomatisch, das in eurer Studienhilfe steht, ist ein sehr anschauliches Beispiel hierfür. Es bezeichnet eine Wechselwirkung zwischen Seele und Körper und wird auf Krankheiten angewandt, die zwar von Ärzten diagnostiziert werden, aber keine offensichtliche körperliche Ursache haben. Du gehst zum Arzt mit starken Kopfschmerzen. Er untersucht alles Mögliche und macht die verschiedenen Tests. Und dann sagt er, das sei psychosomatisch. Es ist zwar in deinem Körper, aber die Ursache liegt in deiner Seele. Ein Beispiel hierfür wäre ein kleiner Junge, der seinen Lehrer nicht mag. Den Lehrer im vorigen Schuljahr mochte er, doch den neuen mag er nicht. Jedes Mal, wenn er zur Schule gehen soll, bekommt er Bauchschmerzen. Du gehst mit ihm zum Arzt, doch der findet keine Ursache für die Bauchschmerzen und sagt, das sei psychosomatisch. Es ist die Reaktion seines Körpers auf die Haltung seiner Seele gegenüber dem neuen Lehrer. Und nicht der Körper muss sich auf das Neue einstellen, sondern die Seele. Das ist psychosomatisch. In unserer Sprache gibt es viele Wörter, die mit Psych beginnen. Psychologie, Psychiatrie, psychisch etc. Interessanterweise beginnt keines mit Pneuma. Ja, außer vielleicht dem Wort pneumatisch, was so viel heißt wie mit Luft. Aber wie lässt sich diese Diskrepanz erklären? Nun, der nicht erneuerte Mensch, so gelehrt und wissenschaftlich er auch sein mag, weiß nichts über die Dinge des Geistes. Ich werde euch in der nächsten Lehreinheit zeigen, warum. Weil er geistlich tot ist. Sein Geist ist in der Finsternis, entfremdet, von Gott abgeschnitten, ohne Leben. Er ist sich nicht einmal dessen bewusst, dass sein Geist existiert, aber seiner Psyche, seiner Seele ist er sich sehr, sehr bewusst. Als Philosoph kultivierte ich jahrelang meine Seele. Ich tat, was ich konnte, auf den Gebieten Kunst, Musik, Reisen, Studium und Vergnügen. Je mehr ich meine Psyche kultivierte, desto elender fühlte ich mich. Als Gott mich errettete und im Heiligen Geist taufte, entdeckte ich ein anderes Reich in meinem Innersten, das Reich des Pneuma, des Geistes. Ich hatte eigentlich diesen Bereich gesucht, um eine Antwort zu finden, doch ich wusste nicht einmal, dass ich einen Geist hatte, geschweige denn, wie diese Antwort aussah. Fassen wir nun unser Menschenbild zusammen. Der dreieinige Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Der Geist ist von oben und wird durch den eingehauchten Atem des allmächtigen Gottes, der Geist ist, ins Leben gerufen. Der Körper, der Lehm, ist von unten, könnte man sagen, er ist vom Boden. Die Seele ist das Produkt der Vereinigung von Geist und Lehm. Das erklärt auch, warum deine Seele so viele Probleme hat, denn deine Seele wird vom Geist nach oben und vom Lehm nach unten gezogen. Die Seele ist die Instanz in dir, die die Entscheidungen trifft. Die Seele sagt, ich will oder ich will nicht. Dein Geist kann das, was er in diesem Leben erreichen will, nur durch deine Seele erreichen. Dein Geist muss deine Seele quasi überreden. Deshalb sprach David auch so oft zu seiner eigenen Seele. Er sagte, komm schon, Seele, preise den Herrn, wach auf, meine Seele. Sei nicht faul, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. In gewisser Hinsicht kann der Geist in diesem Leben, während er sich in diesem Körper befindet, nur durch die Seele agieren. In der Seele treffen Lehm und Geist zusammen. Dein Schicksal wird durch die Entscheidungen deiner Seele bestimmt. Und es ist auch deine Seele, die gerettet wird. Wenn du an einer Evangelisation von Billy Graham teilnimmst und diese dich zu einer Entscheidung für Jesus auffordert, dann trifft deine Seele diese Entscheidung. Sobald deine Seele diese Entscheidung trifft, wird dein Geist in dir lebendig. Dann musst du lernen, durch den Bereich des Seelischen hindurch in den Bereich des Geistlichen vorzudringen. Und leider machen die meisten Christen in genau diesem Punkt kaum oder gar keine Fortschritte. Ich würde sogar sagen, dass die meisten Christen unserer Zeit noch nicht einmal erkennen, dass in diesem Punkt überhaupt Fortschritte nötig sind. An dieser Stelle möchte ich nun für heute diese Lehreinheit beenden.